Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute geht es um zwei bedeutende Literaturpreise, die am Wochenende verliehen worden sind. Die deutsch-türkische Autorin Emine Sevgi Özdamar nahm den Georg-Büchner-Preis entgegen und der deutsch-tschechische Autor Jan Faktor ist mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet worden. Außerdem stellen wir ein Buch vor, das vom sozialen Aufstieg erzählt und dem Preis, den man dafür zahlt. Gloria Naylor mit Lyndon Hills. Und es geht um Frank Rutkowski mit seinem Buch Mitternachtsstraße. Am Mikrofon ist Nora Karches. Emine Sevgi Özdamar, geboren 1946 in der Türkei, hat in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis 2022 für ihr Lebenswerk entgegengenommen. Ihre Dankesrede widmete die Schriftstellerin, Schauspielerin und Theaterregisseurin Georg Büchner, mit dem sie die Erfahrung des Exils teilt. In Darmstadt sagte Emine Sevgi Özdamar:
Jeder hat im Himmel einen persönlichen Himmel, in dem nicht nur die Sterne, sondern auch die Menschen, die uns sehr berührt haben, ständig leuchten. Einer davon ist mein Bruder Georg Büchner.
So Emine Sevgi Özdamar. In Braunschweig wiederum fand die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises statt, gestiftet vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig. Dieses Jahr ging der Preis an den in Prag geborenen Jan Faktor für seinen Roman Trottel. Über die Verleihung habe ich mit René Agiga gesprochen, dem Leiter unseres Ressorts Literatur. Er war am Wochenende in Braunschweig und ich habe als erstes gefragt, wie muss man sich die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises vorstellen? Am Vorabend hat es ja ein Lesefest gegeben.
Genau, also die eigentliche Verleihung, die war gestern gegen Mittag und am Vorabend, bereits Samstagabend, gab es in Braunschweig eine ganze Zahl von Lesungen. Das war so ein hochkonzentriertes Lesefest, Braunschweiger Literaturzeit. Hochkonzentriert heißt 20 Lesungen, ungefähr Lesungen und Gespräche in drei Zeitfenstern an unterschiedlichen Orten, sodass man das Gefühl einer schönen Überfülle hatte und sich stets entscheiden musste, wohin jetzt eigentlich. Und die Braunschweiger Veranstalter sind, glaube ich, sehr stolz gewesen, dass nicht wenige der Autorinnen und Autoren Ausgezeichnete der jüngeren Zeit waren. Beispielsweise Kim de Lorison, gerade ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis, aber auch Anna Marwan, die im Sommer den Bachmann-Preis in Klagenfurt beim Wettbewerb gewonnen hat. Oder jemand wie Feridun Saimoğlu, der ja schon seit sehr vielen Jahren eine feste Größe im deutschsprachigen Literaturbetrieb ist.
Und die eigentliche Feierstunde für den Ausgezeichneten, die Feierstunde von und mit Jan Faktor, wie haben Sie die erlebt?
Das war eine schöne Mischung zwischen feierlich, festlich einerseits und andererseits sehr inspiriert durch das Buch selbst. Trottel heißt der Roman von Jan Faktor. Und in den einzelnen Reden, in der Laudatio ohnehin, aber auch beim Auftritt des Ausgezeichneten während der Dankesrede, hatte man das Gefühl, dass der Roman selbst auch tatsächlich diese Stunde, diese Feierstunde mitprägt. Denn das Buch zeichnet sich, würde ich sagen, jetzt mal ganz grob gesagt, doch durch vielfältige Ironie aus. Grundsätzlich zieht das Buch seine Kraft so ein bisschen aus dem Gefälle zwischen der trotteligen Hauptfigur, unterschiedlichsten Formen von Humor und Witzeleien einerseits und andererseits aber dem so unsäglich traurigen Verlust des eigenen Sohnes der Hauptfigur. Und dieses Kippen zwischen Ernst und Witz, davon hatte die Rede, die Preisrede des Ausgezeichneten eben auch einiges.
Ehrlich gesagt finde ich meinen Trottelroman im Nachhinein viel zu frech. Egal mit wie viel Unschuld ich ihn geschrieben haben mag. Ich erschrecke immer wieder, wenn ich in Besprechungen irgendwelche Zitate lese, die ich als mein Wort Fleisch und Wort Blut identifiziere. Ran an die Gebärmutter der menschlichen Erfahrung. Das ist doch auch sexuell gemeint, nicht wahr? Solche Sätze gehören in der sensiblen Jetztzeit vielleicht eher eingestampft oder mit Beton übergossen.
Also hier kann man schon so ein bisschen spüren, was ich gerade meinte, dass so vielfältige Sorten des uneigentlichen Sprechens eigentlich bei Jan Faktor eine Rolle spielen. Einerseits so ein kleiner Wortwitz oder Wortspiel mit mein eigenes Fleisch und Blut, mein eigenes Wort Fleisch und Wortblut. Diese Reflexion, wie er eigentlich seinen eigenen Text findet, also ja, Selbstlob, Selbstzurücknahme, viele andere Dinge mehr könnte man beobachten, alleine in dieser kleinen Passage. Und ein Thema, das auch in dem Roman am Rande eine Rolle spielt, ist, was wir heute geschlechtergerechte Sprache nennen. Und da kann man jetzt zum Beispiel als Berichterstatter von dieser Preisverleihung eigentlich nicht guten Gewissens sagen, er habe da etwas kritisiert. Man müsste genauer sagen, er hat da etwas ironisiert, indem er die Perspektive eingenommen hat der Sprachentwicklung der Menschheit überhaupt und dann über einen Zeitraum von 35.000 Jahren Sprachentwicklung fragt, warum jetzt eigentlich ausgerechnet jetzt sowas wie geschlechtergerechte Sprache entsteht. Es war einfach schön, dem zu folgen.
Diese Preisverleihung des Wilhelm Raabe Literaturpreises, die war ja auch insofern eine besondere Veranstaltung, als der langjährige Vorsitzende der Jury verabschiedet worden ist, Hubert Winkels. Wie war dieser Abschied?
Ja, der Abschied trug unbedingt auch dazu bei, dass das gestern eine sehr berührende Veranstaltung geworden ist. Stefan Raue, der Intendant des Deutschlandradio, hat Hubert Winkels verabschiedet mit einer kleinen Dankesrede. Und ich glaube, das Besondere an der Arbeit von Hubert Winkels als Juryvorsitzender beim Wilhelm Raabe Literaturpreis kann man vielleicht so zusammenfassen, dass er diesen Preis zusammen mit den Jurykolleginnen und Kollegen über die vielen Jahre hinweg doch zu einer unübersehbaren Instanz in der deutschen Literaturlandschaft gemacht hat. Dafür vielleicht ganz kurz ein Beispiel, das man vielleicht so ein bisschen als Teil eines Ganzen nehmen kann. Der Preis des Jahres 2000, 2000 ist das Jahr gewesen, wo der Deutschlandfunk dort mit eingestiegen ist als Stifter. Der Preis des Jahres 2000 ging an Reinhard Götz damals für sein damals neu erschienenes Buch Abfall für alle. Und Abfall für alle ist tatsächlich damals das erste Mal gewesen, dass auf eine frappierende Weise die neue Sprache des Internet oder eine Redeweise im digitalen Netz zu Literatur verwandelt wurde. Und ich glaube, dass dieser Preis, diese Preisvergabe ein ganz deutliches und auch nachhaltiges Zeichen dafür war, dass der Wilhelm Raabe Literaturpreis ganz gegenwärtig nach interessanten Werken in der deutschen Literatur schaut.
Das war René Agiger. Wir haben gesprochen über Jan Faktors Buch Trottel, für das der Autor den Wilhelm Raabe Literaturpreis erhalten hat. Mit 400 Seiten ist das Buch für 24 Euro im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Es waren die Bücher von Toni Morrison, mit denen die 1950 in New York City geborene Gloria Naylor die Literatur für sich entdeckt hat. Toni Morrison war es auch, die sie zum Schreiben ermutigte. Jetzt ist Gloria Naylors zweiter Roman Linden Hills aus dem Jahr 1985 erstmals auf Deutsch erschienen. Ein Roman, der von sozialem Aufstieg erzählt und dem Verlust der eigenen Identität. Höchste Zeit, dass das Buch übersetzt wurde, findet Jörg Margenau.
Eigentlich heißen sie Willi und Lester, doch sie nennen sich ironiebegabt White und Shit. Willi heißt White, weil er so schwarz ist, dass es dunkler gar nicht geht. Er kann also nur weißer werden. Shit hat seinen Namen bekommen, als ihn einer der Schläger in der Schule wegen seiner hellbraunen Haut Baby Shit nannte. Nach einer ordentlichen Prügelei einigte man sich auf Shit, denn das war für alle Seiten akzeptabel. White und Shit sind um die 20, halten sich für Dichter und haben deshalb keine weiterreichenden Ambitionen. Um Geld zu verdienen, jobben sie in der Nachbarschaft, räumen Garagen auf, helfen bei Umzügen oder Familienfesten und kommen auf diese Weise durch ganz Linden Hills. So heißt der fiktive Ort im gleichnamigen Roman von Gloria Naylor. Linden Hills ist eine Siedlung für schwarze Aufsteiger. Wer hier wohnt, gehört zum gesellschaftlichen Establishment. Der Preis, den die Schwarzen dafür zahlen, ist jedoch hoch. Er besteht in der Verleugnung der eigenen Herkunft und Identität, man könnte auch sagen, im Verkauf ihrer Seelen. Das macht aus dem noblen Linden Hills, wo man dem American Dream huldigt, eine Hölle auf Erden. Und genauso als Hölle nach dem Vorbild von Dantes Inferno hat Gloria Naylor diesen Ort konzipiert. 8 Ringstraßen führen von oben herab bis ganz nach unten, wo der Beerdigungsunternehmer Luther Nedid wohnt, der Manager, der Höllenfürst der Siedlung, der in nun schon 4. Generation seit Mitte des 19. Jahrhunderts diese unter Leibpacht stehende Gemeinschaft lenkt und die Regeln bestimmt. Alles ist auf Nachwuchs, Familie und sozialen Aufstieg angelegt.
Kommt her, seht und lauscht, und vielleicht werdet ihr lernen, aus der Erinnerung an eure Eisenketten, Goldketten zu schmieden. Die Baumwollfelder, die euren Großeltern die Kreuze gebrochen haben, können eures mit Gabardine einkleiden. Nedid musste beinahe lächeln über ihre Einfalt. Ja, sie würden ihre Vergangenheit investieren und ihre Kinder bei der Zukunft von Linden Hills in die Lehre geben. Wobei sie vergaßen, dass die größte Kunst eines Zauberers nicht darin bestand, Dinge zu verwandeln, sondern sie verschwinden zu lassen.
Linden Hills ist der zweite der vier maßgeblichen Romane Gloria Naylors über das schwarze Amerika, die zwischen 1982 und 1992 erschienen sind. Das war die produktivste Zeit der 1950 in New York geborenen und dort 2016 gestorbenen Autorin. Geschockt von der Ermordung Martin Luther Kings, schloss sie sich mit 18 den Zeugen Jehovas an und zog missionierend durchs Land, bis sie, zum Glück, die Literatur für sich entdeckte, in der sie keinerlei missionarischen Eifer mehr erkennen lässt. Linden Hills ist schon deshalb bemerkenswert, weil es die Nachfahren der Sklaverei nicht einfach als Opfer beschreibt, sondern als Angepasste und Selbstverleugner. White und Chit lernen die ganze Nachbarschaft in der Woche vor Weihnachten kennen, in der der Roman spielt. Da ist etwa der alkoholsüchtige Pfarrer, der von seiner Frau verlassen wurde und sich auf einer Beerdigung noch einmal in eine große Rede hineinsteigert. Da ist der homosexuelle junge Mann, der seine Lebensliebe verrät, um standesgemäß eine Frau zu heiraten, weil ihm das ein Haus und eine Zukunft in Linden Hills beschert. Da ist die junge Managerin, die alles für ihren Aufstieg geopfert hat, sich nun aber im Haus der Großmutter in den leeren, winterlichen Pool stürzt. Doch auch der ganz normale Rassismus der US-amerikanischen Gesellschaft ist spürbar, so etwa, wenn White und Shit von einem weißen Polizisten festgenommen werden, eigentlich nur, weil sie schwarz sind.
Er sah die blassen, zu einer dünnen Linie zusammengepressten Lippen und die weißen Knöchel der um den Pistolengriff verkrampften Hand. Aber was ihm am meisten Angst einjagte, war die Reflexion seines dunklen Gesichts in diesen blauen Augen. Dieses Gesicht alleine könnte ausreichen, dass eine Kugel ihm den Kopf aufriss oder seine Eingeweide zerfetzte, nur weil es da war.
Auf Dantes Divina Commedia als Hintergrund bezogen, sind White und Shit das, was dort Dante selbst und der ihn begleitende Dichter Vergil darstellen. Sie durchmessen die Höllenkreise als Beobachter und Zeugen. Schon deshalb müssen auch die beiden Jungen Gedichte schreiben. Im Lauf der Tage, vor Weihnachten, eine Art umgekehrte Heilsgeschichte, geraten sie immer tiefer in die Abgründe der Community von Linden Hills, bis sie am 24. Dezember ganz unten im Haus am Fuß des Hügels den Weihnachtsbaum von Luther Nidid schmücken. Sein satanisches Wesen zeigt sich nicht nur darin, dass er alle Bewohner von Linden Hills manipuliert, um seine Macht auszubauen. Viel schlimmer noch. Im Keller seines Hauses hat er seine Frau und sein kleines Kind eingesperrt. Das Kind ist schon tot, verhungert. Nidid dachte, es könne nicht von ihm sein, weil es so hellhäutig ist. Wie Nidids Frau dann aber zu sich selbst findet, indem sie die Geschichte ihrer Vorfahren entdeckt, fügt Naylor in einem parallelen Erzählstrang in das äußere Geschehen ein. Dort unten, in der Kellergefangenschaft, befindet sich der paradoxe Ort der inneren Befreiung, von dem aus ein wenig Licht ins Dunkel des Geschehens dringt. Linden Hills ist ein sorgfältig komponierter Roman, der in all seiner Formstrenge durch die Lebendigkeit der Sprache und seiner Figuren besticht. Das zeichnet besonders die zahlreichen Dialoge aus. Naylor hat einen präzisen, realistischen Blick auf die Gesellschaft. Ihre Sprache ist eher konventionell, doch variabel genug, um auch das wahnhafte, fürchterliche Kellergeschehen zu erfassen. Kaum zu glauben, dass es 37 Jahre dauerte, bis dieses bemerkenswerte Buch in der Übersetzung von Angelika Kaps nun endlich erstmals auf Deutsch vorliegt.
Jörg Margenau über Gloria Naylor, Linden Hills, aus dem amerikanischen von Angelika Kaps, Unionsverlag Zürich, 349 Seiten, 24 Euro. Der Kleingarten gilt vielen als Ort des bürgerlichen Glücks. Eine heile, grüne, abgeschirmte Welt. Dass der Kleingarten auch taugt als Schauplatz für Generationenkonflikte, das zeigt Frank Rutkowski in seinem dritten Roman Mitternachtsstraße. Im Mittelpunkt steht wie im Vorgängerroman Fake ein Journalist in der Krise. Cornelius Wühlenkemper hat Frank Rutkowskis neuen Roman gelesen.
Malte, 42 Jahre alt, ausgebrannter Journalist, Vater zweier Kinder und Partner einer beruflich erfolgreichen Frau, geht es schlecht. So schlecht, dass er ausgerechnet dort Zuflucht sucht, wo das Unheil seinen Anfang nahm. Es ist der Ort, an dem schon sein Vater sich vor der eigenen Familie versteckte, sich abkapselte, um hinter den Schmuckhecken seines Kleingartens den Enttäuschungen des Lebens zu entkommen. Mit diesem abwesenden Vater, der mittlerweile nach einem Suizidversuch demenzkrank im Krankenhaus liegt, hat Malte längst gebrochen.
Diese Parzelle ist sein Exil. Hier kann er keinen weiteren Schaden anrichten. In sicherer Quarantäne mit all den toxischen alten weißen Männern, denen er sich bis vor kurzem noch moralisch so überlegen fühlte. Dabei ist er, wie Malte jetzt weiß, kaum besser als sie. In Wahrheit ist er längst zu demjenigen geworden, der er nie sein wollte. Zu dem Mann, dessen Platz er nun einnimmt, weil er es ihm verdammt nochmal schuldig ist.
4 Tage lang lässt Malte die Gründe seiner erschütterten Selbstachtung in der beengten Laube Revue passieren und findet sie in den bornierten Vorstellungen von Männlichkeit in seiner Familie. Ein Großvater, der den Stolz auf die gute alte Zeit rechthaberisch mit ins Grab nahm, ein cholerischer, herrschsüchtiger Vater, der nach Maltes Geburt seine literarischen Ambitionen gegen eine Anstellung als Eisenbahner tauschte. Eine unglückliche Mutter, die sich bis zu ihrem frühen Tod für ihren Mann und für den familiären Frieden aufopferte. Und Malte selbst, der sich Schwächen ebenso wenig eingesteht, wie sein Vater es tat. Als sein Sohn Jonas ihm Heuchelei vorwirft, weil er als ökologisch bewusster Journalist PR-Texte für ein klimaschädliches Unternehmen verfasst, versucht es Malte mit Argumenten anstatt mit polternder Autorität.
Glaub mir, auch ich würde lieber nur journalistische Texte schreiben. Viel lieber sogar. Aber die Welt ist nun einmal, wie sie ist. Und es ist eine Welt, in der Journalismus beschissen bezahlt wird. Du willst, dass wir nicht zum Discounter gehen, sondern regional, Fairtrade und Bio einkaufen. Du willst, dass wir unsere Reisen mit CO2-Zertifikaten ausgleichen und so nachhaltig wie möglich leben. Und ja, du willst trotz alledem auch deine verdammte PlayStation haben. Und all das machen und geben wir dir gerne, Jonas. Aber es kostet nun einmal Geld, so zu leben, wie wir es tun.
Der rote Faden dieser chronologisch versetzt erzählten Geschichte ist der Konflikt zwischen Generationen. Er prägt auch die Lager der Stadtgärtner zwischen national-konservativem Gartenzwergparadies und wokem Urban Gardening-Projekt. Beide Welten betrachtet Malte mit ironischer Distanz, eben weil er nicht weiß, wohin er selbst gehört. Das soziale Setting hat der Autor und Journalist Frank Rutkowski zuvor bereits für eine Reportage über Gartensiedlungen um die Mitternachtstraße am Stuttgarter Nordbahnhof recherchiert. Die journalistische Grundierung merkt man jetzt auch seinem gleichnamigen Roman an. Kaum ein zeitgenössisches Reizthema bleibt unberührt. Klimaaktivismus, Gentrifizierung, Corona-Lockdown, postmigrantische Identitäten, Cancel Culture, toxische Männlichkeit, Homophobie und gendergerechte Sprache. Rutkowski schärft dabei den Blick für vorschnelle Urteile. Er ruft Klischeebilder von Milieus und Charaktertypen auf, um sie dann gezielt zu unterlaufen. Exemplarisch dafür steht Vereinschef Heinz, Stammhalter der machistischen Machtstrukturen in der Kleingartenkolonie. Heinz erscheint als machtversessener Egomane, als sexistischer Intrigant und Ausländerfeind. Erst spät berichtet er Malte davon, dass er selbst einmal ein Opfer von Diskriminierung war.
Du machst dir die Welt gerne einfach, nicht wahr? In deiner Vorstellung sollte ich eigentlich auf Musicals stehen und beim CSD mit Federboa mitmarschieren. Ich verrate dir jetzt mal ein Geheimnis. Man kann gleichzeitig ein alter Spießer sein und schwul. Man kann als Schwuler sogar von alten Spießern zu ihrem Chef gewählt werden. Heutzutage jedenfalls.
Wie schon im Vorgängerbuch Fake beweist Frank Rutkowski auch in Mitternachtstraße ein sicheres Gespür für Milieus und für zwischenmenschliche Dynamiken. Sein Roman ist ein Plädoyer für mehr Mut, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, aber auch für einen differenzierten Blick auf diejenigen, die nach anderen Werten und Regeln leben. Diese intentionale Ebene wird sowohl im Figurenaufbau als auch in der zuweilen etwas konstruiert wirkenden Handlung deutlich. Die Vielzahl an Nebensträngen und verschachtelten Zeit- und Erklärungsebenen erscheint literarisch manchmal überambitioniert. Das ändert aber nichts daran, dass Mitternachtstraße eine gut recherchierte, ebenso einfühlsame wie unterhaltsame Tragikomödie ist, in der eine Kleingartensiedlung zur Bühne einer Neuverortung im eigenen Leben wird.
Cornelius Wühlenkemper über Frank Rutkowski, Mitnachtstraße, Wohland und Quist, 270 Seiten, 24 Euro. Hier im DLF folgt nach den Nachrichten Forschung aktuell. Heute geht es um den Beginn der Weltklimakonferenz. Am Mikrofon war Nora Karches.